Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 30. August. Heute geht's bei uns um Folgendes. In den letzten Jahren hat der Kanton Bern sein Budget für Prämienverbilligungen teilweise massiv unterschritten. Nun sollen endlich mehr Menschen davon profitieren können.
Wir wollen die Prämienverbilligung für Paare mit Kindern und Alleinerziehende verstärken.
Und beispielsweise LSD in Mikrodosierungen. Wird dieser Trend zu einem Liberalisierungsschub in der Drogenpolitik führen?
Aber jetzt, wo die Menschen auf die Idee kommen, sich mit solchen Substanzen für die Gesellschaft, für die Arbeit, für die Leistung zu optimieren, wird es plötzlich, also wie soll man sagen, toleriert. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen hanebüchen, muss man sagen.
Wir sprechen mit einem Drogenforscher über die gesellschaftliche Rezeption von Microdosing. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Noah Biu.
Wegen Sicherheitsbedenken sagt die Worber Kirchgemeinde ein eritreisches Kulturfest ab, wie die Aargauer Zeitung gestern publik machte. Der Recherche der Aargauer Zeitung zufolge stünden regimetreue Kreise hinter dem Fest. Dies stieß bei aus Eritrea geflüchteten Menschen auf Widerstand. Sie kündigten deshalb eine Gegendemonstration an. In der Folge entschied sich die Kirchgemeinde Worb als Vermieterin der Räumlichkeiten, die Veranstaltung abzusagen. Das Fest hätte diesen Freitag stattfinden sollen. Ein Erdrutsch verschüttete gestern im Kanton Glarus 3 Häuser. Weitere Gebäude sind beschädigt, wie SRF 4 News berichtet. Der Erdrutsch in Schwanden erstreckt sich über 400 Meter. Nach Angaben der Kantonspolizei Glarus gab es keine Verletzte. Die BewohnerInnen wurden bereits letzte Woche präventiv evakuiert. Die Lage in Schwanden bleibt angespannt. Fachleute rechnen mit weiteren Rutschungen. Das EU-Parlament fordert von der Schweiz Gesetzesanpassungen, damit russische Gelder konfisziert werden können. Dies ist nur eine von mehreren Forderungen des Außenpolitischen Ausschusses, wie SRF berichtet. SRF beruft sich dabei auf einen unveröffentlichten Bericht des zuständigen EU-Gremiums. Der Bericht soll Rahmenbedingungen bei den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU festlegen. So räumt er etwa die Möglichkeit ein, ein Paket mit verschiedenen Abkommen anstelle eines Rahmenabkommens zu verabschieden. Bedingung dafür sei aber, dass die Schweiz den Europäischen Gerichtshof anerkennt. Der Bericht wird im Herbst im Plenum des EU-Parlaments beraten. Und damit zur Lage in Gabun. Im zentralafrikanischen Land verkündeten Soldaten im nationalen Fernsehen das Zitat »Ende des derzeitigen Regimes«. Wie das Nachrichtenportal Africa News berichtet, handelt es sich dabei um Angehörige der Gendarmerie, der republikanischen Garde sowie der Sicherheitskräfte. In der Hauptstadt Libreville seien zudem Schüsse schwerer automatischer Geschütze zu hören gewesen. Die Grenzen von Gabun sind bis auf Weiteres gesperrt. Erst letzten Samstag hatten in Gabun Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden. Diese gelten aber als umstritten. Nach den Wahlen waren Ausgangssperren verhängt und das Internet abgeschaltet worden. Kanada warnt die LGBTQI+-Community vor Reisen in die USA. Dies berichtet BBC News. Solche Reisewarnungen stelle das kanadische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten sonst für Länder wie Uganda, Russland oder Ägypten aus. Seinen Entscheid begründete das Ministerium mit der großen Anzahl an transfeindlichen Gesetzen in vielen US-Bundesstaaten. Seit Anfang Jahr wurden in republikanisch regierten Staaten zahlreiche trans- und queerfeindliche Gesetze verabschiedet. Und damit zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es ganztags bewölkt bis teilweise sonnig, bei Höchstwerten um die 20 Grad. Am Freitag drückt die Sonne ab Vormittag wieder durch, es wird sonnig bei 23 Grad. Aufs Wochenende ziehen wieder Wolken auf, die Temperaturen steigen dagegen auf 25 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bei den Prämienverbilligungen muss etwas passieren. Einerseits wird die Prämienlast immer größer, andererseits hat der Kanton Bern in den letzten Jahren das Budget, das ihm zu diesem Zweck zur Verfügung steht, nie ausgeschöpft. Im vergangenen Jahr waren es beispielsweise 35 Millionen Franken, die für Prämienverbilligungen budgetiert waren, aber nicht ausbezahlt wurden. Mit Spannung wurden also die Pläne des Regierungsrates erwartet. Gestern trat die Direktorin für Inneres und Justiz, Evi Alemann, dann vor die Medien. Ich habe die Medienkonferenz mitverfolgt.
Im Kanton Bern haben wir im Gesetz, das ist nicht einfach ein Beschluss der Regierung oder sogar der Direktion, es ist auf Gesetzesstufe festgelegt, dass 25-45% der Bevölkerung individuelle Prämienverbilligung IPV erhalten müssen.
Im vergangenen Jahr erreichte der Kanton Bern diese selbstgesetzte Mindestquote von 25% nicht mehr. Immer weniger Menschen profitierten von den IPV. Ein großes Problem, denn insbesondere bei Familien würden die Krankenkassenprämien ein Loch ins Portemonnaie reißen.
Der Regierungsrat hat deshalb entschieden, die Kriterien für die Anspruchsberechtigung anzupassen. Er orientiert sich dabei am Grundsatz, den wir aus Überzeugung gewählt haben, aber der auch im Gesetz festgeschrieben ist, dass der Regierungsrat bei seinen Bemühungen insbesondere die finanzielle Belastung von Familien zu achten hat.
Mehr Familien sollen also stärker von den Prämienverbilligungen profitieren können, so der Regierungsrat. Doch wie funktioniert dieses System überhaupt? Ein kurzer Exkurs zu den individuellen Prämienverbilligungen, kurz IPV. Der Bund schreibt den Kantonen vor, Prämienverbilligungen auszurichten. Er lässt jedoch offen, wie die Kantone dies konkret tun. Im Kanton Bern ist die Höhe der Krankenkassenprämien egal. Ob eine Person IPV erhält, bestimmt einzig ihr Einkommen.
Wir steuern die Ausgaben über Anspruchskriterien, die in der kantonalen Krankenversicherungsverordnung festgelegt sind und nicht über das Budget. Im Budget sind logischerweise Zahlen drin. Das sind Prognosen, was wir voraussichtlich ausgeben werden, jeweils pro Jahr. Auch in der Finanzplanung sind Zahlen drin. Aber wenn die Anspruchskriterien zu einem Anspruch führen, zahlt der Kanton Prämienverbilligung, egal wie viel im Budget vorhanden ist.
Die Kriterien, ob jemand Prämienverbilligungen erhält, waren bis anhin scheinbar zu streng. Zu wenig Leute profitierten davon. So gab der Kanton im vergangenen Jahr 35 Millionen Franken, die eigentlich dafür vorgesehen waren, nicht aus.
Sprich, wenn man das Budget nicht ausschöpft, das würde ich manchmal gerne tun, kann man nicht einfach spontan noch zusätzliche Prämienverbilligungsgelder auszahlen. Dafür müsste man die Anspruchskriterien in der Verordnung ändern.
Und genau dies hat der Regierungsrat nun entschieden. Vor allem Paare mit Kindern und Alleinerziehende sollen von den Prämienverbilligungen profitieren können. So gibt es in der Familienkategorie neu ab einem maßgebenden Einkommen von 45.000 Franken IPV. Bis anhin liegt diese Schwelle bei 38.000 Franken. Zudem wurden die Sozialabzüge pro Kind erhöht. Hinzu kommt, dass neu auch Eltern in der Familienkategorie Anspruch haben, so Evi Alemann.
Die Familien, die bis heute nur für die Kinderprämien eine Verbilligung erhalten haben, bekommen dies neu auch für die Eltern, also für die ganze Familie. Das entlastet jene Familien natürlich noch zusätzlich.
Der Regierungsrat hat also den Kreis der Anspruchsberechtigten vergrößert. Der Anteil der Bevölkerung, der IPV erhält, liegt somit, wie gesetzlich vorgeschrieben, wieder über 25%. Die betroffenen Familien erhalten so im Schnitt pro Jahr fast 1.800 Franken mehr aus dem Topf der Prämienverbilligungen.
Wir haben im Gesetz eine Bestimmung, dass die Regierung die finanzielle Belastung der Familien besonders zu achten hat. Und wir wollten nicht mit der Gießkanne für möglichst viele eine kleine Erhöhung erreichen, sondern diesen Fokus auf Familien ernst nehmen und eine spürbare Verbesserung im unteren Mittelstand erreichen.
Die Erhöhung der IPV sei in diesem Jahr möglich, ohne das Budget zu überschreiten, erklärt die Direktorin für Inneres und Justiz, Evi Alemann. Schließlich wurde das Budget in den letzten Jahren immer unterschritten. Nun passe man die Kriterien für Anspruchsberechtigte schlicht so an, dass das Budget wieder ausgeschöpft werde. Und?
Die Neuberechnung erfolgt automatisch. Also niemand, der begünstigt ist, muss etwas unternehmen.
Soweit zu den Maßnahmen, die der Regierungsrat getroffen hat, punkto Prämienverbilligungen. Die Verordnungsänderungen treten rückwirkend in Kraft auf den 1. Januar dieses Jahres. Gleich sprechen wir hier im Info mit einem Drogenforscher über das Mikrodosieren. Diesem Thema hat auch die Londoner Dub-Band African Head Charge ein Lied gewidmet. Hier sind sie mit Microdosing.
Rabe Info.
Das Wetter kündigt es an, schon bald ist wieder Pilzzeit. Dann durchkämmen PilzsammlerInnen wieder Wälder und Wiesen. Manche von ihnen sind auf der Suche nach psilocybinhaltigen Pilzen. Also nach Pilzen, die, wenn verspießen, eine ähnliche Wirkung haben wie LSD. Im psychedelischen Rausch nehmen Menschen sich und ihre Umgebung völlig anders wahr. Sie haben oft Halluzinationen und erleben ihre eigene Persönlichkeit auf ganz neue Art und Weise. Viele Menschen bezeichnen Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen als wichtig, inspirierend und sind sich sicher, diese Substanzen haben für sie neue Türen bzw. neue Perspektiven auf die Welt geöffnet. Trotzdem sind LSD, Rauschpilze und Co. seit Jahrzehnten verboten, denn ihre Wirkung führt dazu, dass Menschen nicht mehr funktionieren, wie es die Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, von ihnen erwartet. Die Wirkung von Rauschmitteln hängt stark von der Dosierung ab. In den letzten Jahren haben sich Erfahrungsberichte gehäuft, wonach psychoaktive Substanzen in Kleinstdosierungen ganz andere Effekte hätten als in der Normaldosierung. Statt völlig berauscht würden die Konsumierenden dank sogenanntem Microdosing leistungsfähiger. Markus Berger ist Drogenforscher, Ethnobotaniker und Chefredaktor des Magazins für psychoaktive Kultur, Lucis Rausch. Er hat das erste deutschsprachige Sachbuch über Microdosing herausgegeben. Michael Spahr hat ihn gefragt, was dahinter stecke.
Microdosing ist ja der englische Begriff für das, was wir Mikrodosierung nennen oder das Arbeiten mit geringsten Dosierungen von psychoaktiven Substanzen. Vom Microdosing spricht man immer dann, wenn diese Substanzen unterhalb der perzeptuellen Schwelle eingenommen werden. Auf Deutsch, wenn ich also von der eigentlichen pharmakologischen Wirkung der Substanz nichts spüre, eine sogenannte subperzeptuelle Dosierung also einnehme, um mein Alltagsbefinden, mein Alltagsbewusstsein zu optimieren. Das steht also im krassen Gegensatz zum eigentlichen Gebrauch von psychoaktiven Substanzen, wo man ja eigentlich das Alltagsbewusstsein dergestalt verändern will. Und beim Microdosing möchte man es tatsächlich optimieren. Es geht um eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit, es geht um eine erhöhte Leistungsfähigkeit, aber in vielen Fällen natürlich auch um therapeutische Behandlungen.
Wenn wir von diesen bewusstseinserweiternden Stoffen sprechen, von Stoffen wie LSD oder Rauschpilzen, also psilocybinhaltige Pilze, die man ja auch in der Schweiz, zum Beispiel im Berner Jura oder im Berner Oberland findet, die Substanz LSD, aber auch Psilocybin hingegen ist dann auch illegal, also einnehmen dürfte man die eigentlich nicht. Und das wird dann zuweilen von Leuten gemacht und dann hat man einen wahnsinnigen psychedelischen Rausch eben. Jetzt bei diesem Microdosing ist das ja nicht der Fall. Gibt es eigentlich Beweise, dass da tatsächlich etwas passiert oder könnte es auch einfach ein Placebo-Effekt sein und man denkt, okay, ich habe jetzt eine kleine Portion LSD genommen, jetzt arbeite ich viel leistungsfähiger und man bildet sich das nur ein.
Wissenschaftliche Evidenz ist bei dieser Technologie der Einnahme von mikrodosierten Substanzen nicht gegeben bislang. Da ist die Forschung einfach noch nicht weit, obwohl das Microdosing in psychedelischen Kreisen seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe ist, wird es doch jetzt allmählich salonfähig oder bekannt im Allgemeinen, auch im Mainstream. Man muss davon ausgehen, dass zahlreiche der Effekte vermutlich auch auf eine gewisse Placebo-Wirkung zurückzuführen sind. Allerdings ist das dann zweifelhaft, wenn beispielsweise User über die erfolgreiche Behandlung mittels Microdosing von zum Beispiel chronischen Schmerzen berichten. Da von einem reinen Placebo-Effekt auszugehen, halte ich doch für etwas vermessen, denn wir kennen eine ganze große Reihe von Usern seit 10, 20 Jahren, die beispielsweise Migräne-Kopfschmerzen oder auch die noch stärkeren, noch schmerzhafteren Cluster-Kopfschmerzen mit diesen subperzeptuellen Dosierungen von psychedelischen Katalysatoren erfolgreich behandeln. Das funktioniert mit LSD, das funktioniert mit Psilocybin, respektive Psilocybe-Pilzen, wie auch mit Mescalin und so gut wie jedem anderen Psychedelikum, auch den sehr stark wirksamen wie Dimethyltryptamin, DMT.
Es zeigt sich also in zahlreichen Versuchen, die zum Teil in Ihrem Buch Microdosing auch beschrieben werden, dass etwas passiert. Wie reagiert eigentlich die Pharmaindustrie darauf? Stürzt die sich wieder auf diese Substanzen, nachdem die ja fast ein bisschen tabuisiert wurden, weil ja LSD oder eben auch Psilocybin verboten waren in den letzten Jahrzehnten und immer noch sind?
Ja, die Substanzen sind per se verboten und dabei spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, in welcher Dosierung ich die zu mir nehme. Das ist etwas, was viele Anwender vergessen, wenn sie im Internet freizügig über ihre Konsumgewohnheiten berichten. Dem Staat, den Staaten, ob in der Schweiz, ob in Deutschland, wo auch immer, ist es herzlich egal, welche Quantität der Substanz ich zu mir nehme. Der Besitz und häufig auch die Einnahme, das ist in Deutschland ein bisschen anders, sind de facto einfach illegalisiert. Und wie gesagt, die Dosierung spielt da gar keine Rolle. Es gibt viele Anwender, die eben über erfolgreiche Microdosing-Versuche gerade im therapeutischen Bereich berichten. Die behandeln damit nicht nur Kopfschmerzen oder auch so Sachen wie Menstruationsbeschwerden, sondern auch Angststörungen, Depressionen, überhaupt neurologische Störungen, auch ADHS und so weiter und so fort. Von daher dürfte das für die Pharmaindustrie in der Tat interessant sein, dass die sich da jetzt drauf stürzen, das kann man so nicht sagen. Denn wie gesagt, die Stoffe sind nach wie vor verboten und werden so allmählich im Rahmen von wissenschaftlichen Studien wieder medizinisch-therapeutisch etabliert. Es gibt also beispielsweise auch in der Schweiz, in Solothurn, den Dr. Peter Gasser, der da also bewilligte Therapieansätze mit LSD an seinen Patienten erprobt. Auch in den USA ist man so weit, dass man allmählich Psilocybin, MDMA, also das, was wir als Ecstasy kennen, wieder in der Therapie reetabliert. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass das Ganze auch tatsächlich im normalen Rahmen zur Anwendung kommen kann, denn es ist nach wie vor einfach de facto verboten und das wird sich in der nächsten Zeit auch nicht ändern, schätze ich mal.
Die Rauschzustände, die man mit einer normalen Dosierung erreicht, die halten ja die Leute eigentlich vom Arbeiten, von der Leistung ab, beziehungsweise sie leisten dann sehr viel Hirnleistung bei sich selber, aber nicht unbedingt für die Wirtschaft. Hingegen beim Microdosing wird ja eben gesagt, ja, das helfe, die Leistungsfähigkeit auch im Arbeitsalltag zu steigern. Ist Microdosing so ein bisschen die neoliberale Variante der alten Hippie-Drogen, die vor allem fürs Vergnügen da waren?
Ja, das kann man vielleicht sogar so ausdrücken, die neoliberale Variante. Ich würde vielleicht eher sagen, die moderne Variante, die an die gesellschaftlichen Erfordernisse angepasste Variante der Verwendung von Psychedelika und anderen psychoaktiven Substanzen. Das Ganze steht ja im krassen Gegensatz zur eigentlichen Kultur, die im Hintergrund der psychedelischen Bewegung bislang eben maßgeblich gewesen ist, nämlich so eine gewisse, wie soll man sagen? Also die Anwender von Psychedelika waren bisher eigentlich eher gegen die gesellschaftlichen Strukturen, so wie sie sich derzeit darstellen, waren eigentlich mehr assoziiert mit den sogenannten Underdogs, mit den Outlaws. Heutzutage wird durch das Microdosing eben der Gebrauch von Psychedelika reintegriert. Und auch zum Leidwesen vieler Psychedeliker, die eben sagen, normalerweise sind LSD und Pilze eben nicht dazu da, um noch besser in dieser sowieso destruktiven Leistungsgesellschaft zu funktionieren, sondern sollten eigentlich so eine Art Kontrapunkt darstellen. Und dass sich das jetzt aufgrund dieser neuen Technologie zu wandeln im Begriff ist, schmeckt vielen gar nicht. Zu Recht, wie ich finde. In dem Augenblick, wo Psychedelika als hippieske Substanzen Verwendung finden, sind sie natürlich verboten, sind sie verrucht, sind sie verschrien. Aber jetzt, wo die Menschen auf die Idee kommen, sich mit solchen Substanzen für die Gesellschaft, für die Arbeit, für die Leistung zu optimieren, wird es plötzlich, also wie soll man sagen, toleriert. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen hanebüchen, muss man sagen.
Könnte es aber auch eine Chance sein, dass eben die Verbote vielleicht damit durchbrochen werden und dass durch Microdosing diese Stoffe eine gewisse Akzeptanz erreichen und dass dann die Stoffe grundsätzlich von den Betäubungsmittellisten gestrichen werden?
Eventuell. Dazu müsste man in die Zukunft sehen können. Das ist mir jetzt so nicht möglich. Also ich denke, die therapeutische Anwendung der psychedelischen Substanzen geht in eine ganz andere Richtung. Die werden eben nicht wie typische Medikamente im Rahmen des Therapiegeschehens verwendet, sondern als Katalysatoren, als Türöffner zum Unbewussten, zur eigenen Psyche. Und beim Microdosing werden sie tatsächlich eher wie klassische Medikamente verwendet. Wenn ich also Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Ibuprofen-Tablette ein oder neuerdings eben 10 Mikrogramm LSD. Also da ist schon auch der Anwendungsbereich komplett anders definiert.
Im Herbst gehen viele Leute wieder auf Pilzsuche und dazu gehören eben auch die Psychonauten, die Psilocybin-Pilze suchen im Berner Jura oder im Berner Oberland. Jetzt ist es bei diesen Pilzen ja das Problem, dass man nie genau weiß, wie viel von diesem Stoff drin ist. Wie kann man dann Microdosing betreiben, wenn man bei diesen pflanzlichen, also in der Natur wachsenden Stoffen nicht weiß, wie viel überhaupt drin ist?
Ja, das ist genau eins der großen Probleme der Anwender, die ja im Untergrund agieren müssen. Es gibt halt keine Psilocybin-Tabletten im Handel, in der Apotheke. Man ist dann tatsächlich, wenn man diese Microdosing-Technologie für sich anwenden möchte, auf Naturstoffe angewiesen, eben wie Sie sagen, auf die Pilze. Und da weiß man natürlich in der Tat nie, wie viel Dosis, wie viel Wirkstoff man eigentlich abbekommt. Die Anwender im Untergrund machen das dann also so, dass sie ein winziges Stängelstückchen oder ein, wie soll man das quantifizieren, ein Stück Hut in der Größe eines halben Fingernagels zu sich nehmen und dann tatsächlich mit einer sehr, sehr geringen Dosierung anfangen und sich so allmählich hocharbeiten, um ihre präferierte oder ihre wirksame Dosis für welchen Anwendungszweck auch immer zu finden.
Markus Berger ist Drogenforscher, Ethnobotaniker und Chefredaktor des Magazins für psychoaktive Kultur, Lucys Rausch. Er hat das erste deutschsprachige Sachbuch über Microdosing herausgegeben beim Nachtschatten Verlag. Dieser Beitrag wurde von Michael Spart produziert. Es handelt sich hierbei um eine Wiederholung aus dem Jahr 2019.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 30. August. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf unserer Webseite oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören und zu abonnieren. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Pio und Michael Spar. Und hier auf Rabe geht es jetzt weiter mit Subkutan. Stella, um was geht es denn in eurer heutigen Sendung?
Bei uns geht es heute im Live-Talk über die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Und zwar haben wir Katika Kühnreich eingeladen, die dazu forscht. Und wir fragen uns, bewegen wir uns anders seit den Enthüllungen von Edward Snowden im Netz?
Super spannend, bleibt also dran am Mikrofon. Verabschiedet sich Katrin Hiss. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.